Hallo meine Lieben, ihr habt schon länger nichts gehört von mir und das, obwohl ja wirklich viel passiert ist. Ich habe lange beobachtet, gelesen, Podcasts gehört und allein nur, um immer wieder festzustellen, dass es schwer ist, das, was da alles passiert, einigermaßen sinnvoll wiederzugeben und zusammenzufassen für euch hier. Und das liegt vor allem daran, dass viele Themenbereiche sich noch weiterentwickeln und nicht abgeschlossen sind. Und weil dieses Weiterentwickeln bei dieser Regierung eben keinen Regeln folgt, die Sinn machen. Etwas, das mich an der amerikanischen Berichterstattung schon lange nervt, ist diese schräge Art, Panik zu machen. Dieses Befürchten, dass den Teufel an die Wand malen. Wenn die Regierung eine extreme Situation schafft, so wie jetzt mit den Zöllen zum Beispiel oder die Deportation von Migranten, dann hängt die Situation für ein paar Tage immer irgendwie in der Luft. Es ist irgendein, in dem Fall jetzt zum Beispiel mal, Supreme Court hat entschieden, irgendwas ist, die Situation hängt gerade in der Luft und die Frage stellt sich dann immer, was könnte jetzt geschehen? Was sieht das Gesetz vor, das geschehen sollte? Und deswegen wird halt ständig spekuliert, was das Zeug hält. Was sind die logischen nächsten Schritte? Was wäre eine Katastrophe? Was hat der Präsident bisher dazu gesagt? Was hat er irgendwann mal angedeutet, etc., etc., etc. Das bringt zwar Likes und regt die Gemüter auf, aber wirklich Information ist es nicht, nur am Rande. In den letzten Jahren hat vor allem die Republikanische Partei so viele erratische Dinge getan, die vorab als schlicht unmachbar bezeichnet wurden, als illegal, als falsch, als unmoralisch oder besser noch unamerikanisch. Und dann haben sie es doch getan. Die Medien haben sich empört und herumdiskutiert und Donald Trump und die Seinen haben einfach populistisch durch Lügen und Verdrehungen der Wahrheit ins Blaue hinein argumentiert, auf Teufel komm raus und zwar immer und immer wieder. Ihre Medienkanäle nehmen diese Message dann auf, tragen diese völlig irre Argumentation dann hinaus in die amerikanische Medienwelt und legitimieren sie so. So lange, bis das Ganze irgendwo an den Rändern anfängt, plausibel zu erscheinen. Und man kann dabei zuschauen, wie sich diese Propagandamaschine, wie sich das durch die Themen wälzt. Und wenngleich ich schon der Meinung bin, dass auf Gesetzesbrüche wirklich aufmerksam gemacht werden muss und dass es auch wichtig ist, dass es da jemanden gibt, der die Dinge beim Namen nennt und der mit dem Finger darauf zeigt, wenn jemand etwas Grausames verlangt in einem Tweet oder etwas Unrechtmäßiges verglorifiziert und super findet. So glaube ich doch, dass der Stil von diesem vorher hysterischen Kreislaufen unsinnig und Stress ist. Beneiden kann man die amerikanischen Medien nicht, denn die Aufgabe ist gigantisch. Die Brüche in Moral, Gesetz und Menschlichkeit sind andauernd. Jede Minute kommt irgendein Tabubruch aus dieser Regierung und jeden davon aufzuzeigen, das macht sie nur zum Ungustel, zum Dauerausbesserer. Ich glaube nicht, dass die Medien dieses Problem lösen können. Über etwas zu berichten oder gar zu erklären, das noch im Gange ist, ist, das habe ich in den letzten Monaten erkannt, in meinen Augen gar nicht wirklich möglich. Also für mich, für dieses Format von meinem kleinen Podcast hier, von mir an euch, das habe ich eben bei den Beobachten der Situation in den USA in den letzten Wochen gelernt und erkennen müssen / dürfen, die Kraft, diese Urgewalt des Populismus, der wirklich keine Grenzen zu akzeptieren scheint, wenn es darum geht, die eigene Agenda umzusetzen, die da ganz eindeutig lautet, die Vereinigten Staaten, wie wir sie kennen, zu zerstören. Was das Ziel am Ende ist, kann man nur erahnen. Aber mit Freiheit und Wohlstand für alle hat es nicht viel zu tun, das scheint klar. Wie weit das die Agenda von Donald Trump ist oder doch eher die der Leute hinter ihm, von denen einige wohl locker als gepflegte Nazis durchgehen, kann ich nicht sagen. Hier und heute will ich nur, dass ihr versteht, warum ich euch erzähle, was ich euch erzähle und andere Dinge eben noch nicht. So gehe ich nicht auf die ganze Geschichte mit den Zöllen ein. Das ist einfach noch zu sehr am Laufen. Da ist alles noch zu sehr offen und ich käme in Gefahr, eben genau das zu tun, was die amerikanischen Medien immer zu machen, aufzählen, was jetzt alles kommen könnte und was es bedeuten würde, etc., etc. Und all diese Möglichkeiten, das macht dann wieder Stress und belastet. Dabei sind die Sachen noch nicht einmal geschehen. Und davon halte ich eben nichts. Von Stress, den man sich macht oder machen lässt, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Es gibt Leute irgendwo in der EU oder in den Hauptstädten dieser Welt, die Zollwirtschaftsspezialisten sind. Die sollen sich jetzt den Kopf zerbrechen, die verschiedenen Versionen durchexerzieren und unser einer dann erklären, warum sie in der einen oder anderen Art gehandelt wird. Aber dass wir das jetzt alles durchkauen müssen, ist für eine psychische Gesundheit nicht förderlich. Ich weiß, es ist heikel, wenn man so Themen ausgrenzt, aber im Moment ist das so und deswegen habe ich seit Monaten keine Folge aufgenommen und deswegen bekommt ihr heute drei Themen von mir zusammengefasst, die einigermaßen abgeschlossen sind und die in ihrer Abgeschlossenheit Informationen darstellen, die einen fertigen Puzzlestein in diesem Bild sein könnte, das sich in Phasen erkennen lässt. Als erstes Thema habe ich eines, das den Österreichern wohl das eine oder andere Schmunzeln entlocken könnte. Es geht um Chats auf Politiker-Handys. Erstes Thema, Signalgate. Ihr habt womöglich davon gehört. Signal, ihr kennt es wahrscheinlich, das ist eine Messenger-App, so wie WhatsApp und Co., nur halt gehört es nicht Meta. Verwenden einige Leute, ist End-to-End verschlüsselt, Open Source, wenn ich mich nicht täusche oder so. Auf jeden Fall gilt es als einigermaßen sicher, jetzt für normale Endverbraucher. Große Staatsgeheimnisse sollte man da nicht kommunizieren. In Österreich hat man mit Signal so seine Erfahrungen. Thomas Schmidt als Handy, sage ich dazu nur. Und jede Menge weirde Texte. Jetzt haben auch die Vereinigten Staaten ihr Signal geht. Und zwar geht es da um folgende Geschichte, für die, die es noch nicht gehört haben. Ich werde versuchen, das einigermaßen sinnvoll zusammenzufassen. Also, da erzählt wird die Geschichte von Jeffrey Goldberg. Das ist ein Chefredakteur des Atlantic. Das ist so ein Wochenmagazin in den Vereinigten Staaten, eher angesehen. Dieser Jeffrey Goldberg hat eines Tages über sein Signal eine Nachricht bekommen, eine Einladung, um sich zu verknüpfen mit Michael Waltz. Michael Waltz ist der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten und Jeffrey Goldberg fand diese Idee an sich nicht dumm, sich mit so einer wichtigen Person zu verknüpfen, um einen gewissen Austausch zu haben. Er war schon ein wenig überrascht, aber er hat es halt angenommen. Am Tag drauf, also relativ knapp danach, hat er dann über Signal wurde er eingeladen, einer Gruppe beizutreten. Diese Gruppe hieß Houthi PC Small Group. Also ein Houthis sind die im Jemen, ihr kennt die. Und PC steht für Principal Committee. Das heißt, das sind so die obersten, ja, also so eine Chefetagengruppe war das. Er fand das ein wenig skurril, ist der ganzen Sache beigetreten, war sich allerdings nicht ganz sicher, ob er nicht da irgendeiner Falle beitritt und dass es das halt ganz eine Geschichte ist, um irgendwie die Medien vorzuführen, wenn das überhaupt der echte Michael Waltz sein sollte. Okay, er ist also dieser Gruppe beigetreten. In dieser Gruppe stellte sich dann heraus, waren ein ganzer Haufen Leute, deren Namen sehr bekannt waren. Das fand er schon mal schräg. Also da war drinnen der Pete Hegseth, das ist dieser Verteidigungsminister, über den könnte man ja Bücher schreiben, Mädels. Org. Dann der J.D. Vance, also der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, die Tulsi Gabbard, das ist die Direktorin of National Intelligence. Es war dabei Scott Bessent, das ist der Treasury Secretary, John Ratcliffe, der CIA-Direktor. Es war dabei Steve Witkoff, das ist der Middle East und Ukraine-Verhandler des Präsidenten. Es war dabei Susie Wiles, das ist die White House Chief of Staff und jemand mit dem Kürzel SM. Davon wird ausgegangen, dass das Stephen Miller ist, auch ein Berater des Präsidenten. Also dieser Gruppe ist der Jeffrey Goldberg beigetreten und die haben dann da halt hin und her geschrieben und abgesprochen, diesen Angriff, der am, ich glaube, 15.03. oder am 16.03. erfolgt ist, wo die Vereinigten Staaten im Jemen die Houthis angegriffen haben und da ein paar Menschen getötet haben. Jeffrey Goldberg hat sich da gewundert, was das da ist, war sich ziemlich sicher, dass das eine Attrappe ist, bis dann am 15.03. Pete Hegseth um 11.44 Uhr ein Team-Update geschickt hat. Im ersten Artikel, den der Atlantic dazu veröffentlicht hat, hat der Jeffrey Goldberg diesen Post des Verteidigungsministers nicht veröffentlicht, weil er gemeint hat, in diesem Post stehen halt militärische Geheimnisse und das kann er nicht öffentlich machen. Das ist sicher alles top secret, was da erwähnt wurde. Hat halt nur darauf hingewiesen, dass da halt irgendwie Abflugzeiten und Waffen genannt wurden, die eingesetzt werden und von wo die losfliegen und solche Geschichten halt. Auf das hat er angedeutet, aber nicht den exakten Wortlaut und den Post selber veröffentlicht. Daraufhin, also dieser Artikel ging online, es gab jede Menge Ramdamdam. Pete Hegseth hat gleich ganz knallhart, da ist überhaupt kein Staatsgeheimnis und überhaupt kein Ding und überhaupt Blödsinn, über alles nicht so schlimm. Das Weiße Haus hat allerdings niemals bestritten, dass diese Konversation auf Signal echt ist. Bis heute haben sie das nicht. Also das ist so, sie sagen halt, die haben halt da einfach hin und her geschrieben und Geheimnisse wurden nicht verraten. Woraufhin irgendwie ein, zwei Tage drauf der Atlantic einen weiteren Artikel veröffentlicht hat, nachdem sie sich versichert haben, dass in dieser Konversation keine Geheimnisse, keine Top-Secret-Daten veröffentlicht worden sein sollen, haben sie, weil das war ja dann sozusagen, hatten sie sozusagen schriftlich, dass da keine Geheimnisse verraten werden, wenn sie es veröffentlichen, haben sie diesen einen Post, diesen 11.44 Uhr Team-Update-Post des Pete Hegseth veröffentlicht. Und da stand dann halt wirklich ganz genau drin, die F-16 fliegt ab und so viel Uhr und sie hat das Paket XY und wirft es um so viel Uhr ab und wir sollten also um so viel Uhr sollten die ersten Bomben einschlagen. Jeffrey Goldberg hat ja damals, also als diese Chats tatsächlich erfolgten, weil er ja die ganze Zeit nicht sicher war, ob das überhaupt echt ist, er hat sich halt um die Uhrzeiten, an denen angegeben war, also 2 Stunden bevor die Bomben eingeschlagen haben, also das muss dann doch der 15.3. gewesen sein, gab es diese Pete Hegseth-Mitteilung mit dem Team-Update und er hat sich dann hingesetzt, 2 Stunden später, nachdem der Chat-Post kam und hat einfach auf Twitter an dem Hashtag Jemen gecheckt, ob irgendwas passiert und tatsächlich ist das eben passiert und deswegen wusste Jeffrey Goldberg, dass das echt war. Ich glaube, es ist nicht notwendig zu erwähnen, dass es hochgradig schräg ist, dass eine Chatgruppe, in der insgesamt 18 Personen waren, über eine App kommuniziert auf, und jetzt kommt es eigentlich, auf ihren privaten, teilweise privaten Handys. Also es ist ja wohl davon auszugehen, dass Leute wie John Ratcliffe als CIA-Direktor oder Steve Witkoff, der Ukraine-Verhandler, dass Michael Waltz, Pete Hegseth, J.D. Vance, Tulsi Gabbard, dass das alles Leute sind, die natürlich, auf die der Fokus gerichtet ist von jedwegen Geheimdiensten in der Welt und dass die natürlich alles machen, um auf vor allem private Handys zuzugreifen in irgendeiner Form. Dazu kommt, dass Steve Witkoff, also das war der Middle East- und Ukraine-Verhandler, zu dem Zeitpunkt in Russland war und auf seinem privaten Handy in der Signal-App diese Nachrichten empfangen hat. Also nur um mal klarzumachen, wie unprofessionell und wie ja schon dümmlich das Ganze da organisiert wurde. So, das war jetzt eine Woche lang in den Vereinigten Staaten wirklich ein Riesenthema. Es wurde die Inkompetenz dieser Leute immer wieder hochgespült. Es war tatsächlich ein derart großer Nachrichtenkomplex, dass das tatsächlich auch zu einem sehr großen Teil die Vereinigten Staaten durchdrungen hat. Dazu muss man sagen, dass sehr viele Nachrichten, die in den Vereinigten Staaten die Runde machen, ja, ich würde mal sagen, ungefähr 50% der Bevölkerung nie erreichen. Weil das einfach Plätscher ist und die Leute sich dafür einfach nicht interessieren, die sind mit ihrem Alltagsleben beschäftigt. Signal geht, ist tatsächlich sehr weit in die Bevölkerung hineingedrungen. Es gibt wahnsinnig viele Veteranen und Leute, die irgendwann mal gearbeitet haben für das Department of Defense oder halt irgendwie in einer Form für die Regierung und die in Kontakt gekommen sind mit sensiblen Daten und die wissen alle, dass sie nicht mal niesen dürfen. So streng sind diese Sachen. Wir kennen alle die Geschichten, wo Whistleblower Daten veröffentlicht haben und die also ins Gefängnis gehen oder das Land für immer verlassen müssen etc. Also die Meldungen waren, na, wenn ich einen Pieps davon gegeben hätte, ich wäre heute im Gefängnis. Und hier sitzen die Obersten der Obersten in der Regierung und plaudern auf ihren privaten Handys, übrigens auch mit Emojis, sehr peinlich, über geheime Informationen, die es natürlich zu beschützen gilt. Es wurde viel erklärt über GIFs, das sind so anscheinend sichere, abhörsichere Räume, die jeder Regierungsangestellte, der Zugriff auf Top-Secret-Daten hat, bekommt. Oder die werden dann in dem Haus, wo die wohnen, oder im Wochenendhaus und im Büro überall eingerichtet. Das sind Räume, in die sie zu gehen haben, wenn sie über sensible Daten reden, telefonieren, schreiben. Sie kriegen eigene Computer, eigene Mobilgeräte, auf denen halt fast keine Software drauf ist. Wir kennen das aus der Zeit von Obama, wo er gesagt hat, er hat ein Handy, da kann er gerade mal telefonieren damit, er kann keine Nachrichten schicken, nix. Also diese Sicherheitshandys sind natürlich jetzt eher unbequem. Wahrscheinlich, und das wird auch der Hauptgrund gewesen sein, warum sie das halt im Endeffekt dann auf ihren privaten Handys eingerichtet haben, was halt trotzdem an Unprofessionalität und Dummheit eben nicht wirklich viel zu übertreffen ist. Also für euch gilt es zu wissen, Signal geht, war eine große Geschichte, ist eine große Geschichte. Es ist dann im Nachhinein jetzt noch herausgekommen, dass Michael Waltz, also jener Sicherheitsberater des Präsidenten, oder dass er oder sein Büro noch mindestens 20 weitere solche Chatgruppen zu den Themen China, Europa und Russland angelegt hat. Das Ganze ist natürlich, wie soll man sagen, unter jeder Sau. Interessant und erwähnenswert, und wir wissen das, kennen das in Österreich auch, die hatten diesen Chat als sich selbst löschend in 4 Wochen eingestellt. Also wir wissen die ganze Geschichte, weil Jeffrey Goldberg Screenshots davon gemacht hat. Auf den Handys dieser Leute ist das demnächst nicht mehr drauf. Also was insofern schlimm ist, weil eben solcherlei Informationen abgelegt werden müssen, die kommen in so ein Archiv, damit man halt in 20 Jahren nachschauen kann, wie das damals eigentlich abgelaufen ist. Also wir kennen das in Wien oder in Österreich mit der Schredder-Affäre des Sebastian Kurz, wenn Daten vernichtet werden, die halt potenziell in dem Fall jetzt sicher nicht sehr schmeichelhaft sind. Also diese Signalgate-Sache, Riesengeschichte. Michael Waltz steht jetzt wahrscheinlich irgendwie nur mehr auf einem Bein in dieser Regierung, weil er diese Gruppe angelegt hat. Es wurde sehr gezielt Pete Hegseth attackiert, weil auch in dem Chat die Art und Weise, wie er kommuniziert hat und wie er diese Geheimnisse hingeschrieben hat, das war sehr, weißt du, Brüller-Bro-mäßig, also ich trommel mir auf die Brust und wir sind so stark, das war schon sehr peinlich. Auch in diesem Chat enthalten waren ein paar sehr abwertende Bemerkungen über Europa. Da wurde auch viel drüber geredet, dass in dem Chat halt einfach klar wird, die Einstellung dieser Regierung zu gewissen Themen, und dass das alles sehr heikel ist, wenn das halt in die Hände der falschen Leute kommt. Ja, ihr solltet das wissen, die ganze Geschichte ist peinlich auf mehreren Ebenen. Also wie gesagt, diese Emoji-Geschichten, also wirklich, ich finde es nicht ganz so peinlich wie die kriegst eh alles, was du willst und ich liebe meinen Kanzler-Ecke, aber es waren schon sehr so Macho-Geschichten und auch dieses ewige Prayer, also ja, ich bete für, dass es gut geht, also sehr peinlich. Also ich finde das alles ganz, ganz entsetzlich. Das war Signalgate.
Es ist leider unnötig zu erwähnen, dass Signalgate bisher niemanden irgendwie den Job gekostet hat. Es wurde natürlich benutzt, um Jeffrey Goldberg schwer zu diskreditieren und anzuprangern, was für ein furchtbarer Journalist, dass er nicht ist und das Letzte vom Letzten und überhaupt. Worauf ich hinaus will, warum dem Ganzen keine Konsequenzen folgen, ist zum Teil wohl auch die Schwäche des Kongresses im Moment, dieses es passiert nichts im Kongress. Der Kongress hat eigentlich die Aufgabe zu kontrollieren, den Präsidenten, und das tun sie irgendwie nicht. Man kann natürlich sagen, ja, aber die Republikaner haben die Mehrheit. Hört euch den nächsten Teil an, Thema Kongress. Der Kongress oder auch gern The People's House ist etwas, das in den Vereinigten Staaten mit einem gewissen eigenen Stolz betrachtet wird und gleichzeitig trotzdem sehr unbeliebt ist. Er setzt sich zusammen aus dem House of Representatives, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Unbeliebtheit ist leicht zu erklären in manchen Dingen. Das Repräsentantenhaus hat 435 Abgeordnete und das ist natürlich viel zu viel. Da kann man sich nicht mehr identifizieren. Man kennt die meisten Namen nicht. Dazu kommen die 100 Senatoren. Das heißt, wir reden im Endeffekt, sitzen im Kongress 435 Personen und wirklichen Haushaltsnamen gibt es da etwa 30. Senatoren werden für 6 Jahre gewählt und die Abgeordneten des Repräsentantenhauses für 2 Jahre. Ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus repräsentiert im Moment in etwa eine Zahl von 760.000 Wählern. Also die sind alle, stehen alle für eine fixe Anzahl von Wählern. Dadurch, dass sie aber nur 2 Jahre lang im Amt sind, ist es so, dass sie mehr oder weniger kaum, dass sie nach Washington kommen, sich schon wieder im Wahlkampf befinden für die nächste Wahl in 2 Jahren. Dazu muss man sagen, dass wir ja wissen, dass die sich dort alle den Wahlkampf irgendwie so selbst finanzieren müssen. Also sie kriegen meistens ein bisschen was von der Partei, aber sie müssen halt viel auch selber reinkriegen. Das heißt, die fangen an Tag 1 an, Geld zu sammeln für den Wahlkampf in 2 Jahren. Dann kommen diese Vorwahlen dazu, die sie halt auch, die auch noch einiges vor der Wahl stattfinden, logischerweise, also wo sie halt gegen einen parteiinternen Herausforderer antreten, womit sie halt einfach mehr oder weniger sehr damit beschäftigt sind, sich selber über Wasser zu halten. Das merkt man halt in Phasen auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Form der Repräsentation dazu führt, dass wenn diese Abgeordneten nicht im Sinne ihres Wahlbezirks abstimmen, dass die relativ rasch wieder abgewählt werden. Also die fahren, das ist an sich üblich oder war bis vor kurzem üblich, dass die alle paar Wochen hinausfahren in ihren Wahlbezirk und dort so Town Halls, so Gemeindetreffen machen. Ich meine, sie repräsentieren 760.000 Wähler, da sind bei weitem nicht alle dort, aber die stellen sich dann dort der Diskussion und wenn die halt nicht so wählen, wie die Leute das wollen, dann war es das. Das ist halt, diese 2 Jahre haben halt auch, das ist immer ein Pro und ein Contra. Das führt dazu, dass dann im Haus bei Gesetzesabstimmungen die Ja- und Nein-Abstimmung nicht immer entlang der Parteilinie verläuft, sondern die verläuft anhand der Interessen. Sehr häufig. Nicht immer, aber sehr häufig. Im Moment hat die Republikanische Partei nicht nur das Präsidentenamt inne, sondern eben auch beide Mehrheiten, also die im Senat und auch die im Repräsentantenhaus. Und das hat zur Folge, dass sie sich halt im Prinzip die Gesetze selber ausmachen können, das Budget selber ausmachen können und auch die Exekutive in Form des Präsidenten inne haben. Allerdings ist die Mehrheit eine sehr geringe, also sie haben eine sehr knappe Mehrheit nur und eben wie gerade erklärt, gibt es dann halt immer den einen oder anderen Abgeordneten, der halt nicht so problemlos mitstimmen kann mit der Parteilinie. Sehr häufig in der Vergangenheit ist es dann irgendwann im Laufe einer Amtszeit des Präsidenten dazu gekommen, dass es zu einer Bipartisan Bill kam, zu einem Gesetz, das ein Kompromiss ist, also der von beiden Parteien getragen wird, dieser Gesetzesentwurf. Das kommt vor allem dann vor in Phasen des Divided Government, das ist dann, wenn der Präsident und der Kongress sozusagen nicht auf derselben Parteiseite stehen, dann müssen sie eben verhandeln und Kompromisse erzielen, damit sie die Gesetze, die sie umsetzen wollen, überhaupt durchbekommen. Damit haben sich die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten sehr gut über Wasser gehalten. Diese Bipartisan Bill wurde als wertvoll dargestellt, als ein ich strecke meine Hand aus auf die andere Parteiseite. Und gemeinsam erarbeiten wir im Sinne der Bevölkerung eine Lösung für was immer gerade am Programm steht. Um ein Gesetz zu verabschieden, brauchst du im Repräsentantenhaus eine Mehrheit von 218 Stimmen. Im Moment hat die Republikanische Partei 220 Stimmen. Nach der Wahl hatten die Demokraten 215.
Zwei davon sind verstorben und die haben jetzt 213 Stimmen. Und diese zwei vakanten Sitze werden jetzt in Special Elections im September und im November wieder besetzt. Und das sieht man jetzt gleich, wie wichtig das ist, dass diese Sitze, die man gewonnen hat bei der Wahl, auch immer in der Partei bleiben. Die Republikaner haben 220 Sitze, es braucht nur einer krank sein und nicht da sein, dann haben sie nur mehr eine Stimme Überhang, wenn denn überhaupt alle in ihrem Sinne wählen. Kurze Rückmeldung an, was ich gerade erklärt habe, dass die Leute eben nach ihren Bezirken zu wählen tendieren. Das heißt, diese 220 Sitze ist eine sehr, sehr knappe Mehrheit. Und um das zu unterstreichen, möchte ich hier das Beispiel nennen von Elise Stefanik. Das ist eine Favoritin des Herrn Trump, eine Repräsentantin, die den 21. New Yorker Bezirk repräsentiert, also die da gewählt wurde und der er versprochen hatte, dass sie den UN-Botschafter der Vereinigten Staaten stellen dürfte. Das war die erste Person, deren Amt er sozusagen verkündet hat, nachdem er gewählt worden war. Elise Stefanik ist bis heute noch nicht UN-Botschafterin. Sie könnte es längst sein, aber sie ist es deswegen nicht, weil ihr Wahlbezirk einfach kein gesichert republikanischer Bezirk ist. Schon gar nicht nach dem, was in den letzten zwei Monaten da abgegangen ist. Die Leute sind ja urheiß auf den Trump und auf den Musk in manchen Orten. Im 21. Bezirk New Yorks ist das so. Also wir reden hier vom Bundesstaat New York, ja, nicht nur von der Stadt. Also das heißt, wenn Elise Stefanik jetzt UN-Botschafterin würde, besteht ein nicht unwesentliches Risiko, dass ihr Sitz womöglich von einem Demokraten gewonnen wird und dann ist die Mehrheit noch knapper. Also ja, also nur als Beispiel, wie ja, unangenehm knapp diese Mehrheiten im Repräsentantenhaus im Moment sind und wie unsicher sich die Republikaner da tatsächlich sind. Ich möchte schon kurz anmerken, dass sie sehr viel in Medien laufen mit einem, was für ein Statement diese letzte Wahl nicht war und dass er einen Erdrutschsieg gemacht hat und was weiß ich wie, also wie grandios Donald Trump diese Wahl gewonnen hat und die Republikaner. Aber die Tatsache ist, dass es halt wirklich arschknapp ist und dass die sich kennen, da ist nicht viel Luft, ja, um handeln zu können. Und die Wahl, die Midterm-Elections nächstes Jahr werden womöglich ein Gemetzel, so sie denn noch fair ablaufen. Also nur mal, um momentan die Mehrheiten verstehen zu können. So, die Zeiten, wo man im Kongress gemeinschaftlich ein Kompromissgesetz beschlossen hat, die sind zwar jetzt nicht vollends vorbei, allerdings wird das immer schwieriger, denn es gibt einen Prozentsatz an Abgeordneten, die sich da wählen lassen oder wählen haben lassen und die den Kongress eigentlich als Sprungbrett zur Berühmtheit benutzen und die an einer gesetzgebenden Arbeit eigentlich überhaupt nicht wirklich interessiert sind. Das sind so richtige laute, schrille Rabauken, die über Instagram und TikTok irgendwie so reißerische Berichterstattung machen und dabei permanent irgendwelche Leute anschwärzen und die, ihr kennt das, die dann die Wahrheiten verdrehen und abgesehen davon jede Menge Lügen und Verschwörungstheorien verbreiten. Diese Leute gibt es mittlerweile auch im Kongress. Sie sind keine Riesenzahl, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn wir hier jetzt von diesen 220 Sitze Mehrheit gesprochen haben, reichen ja schon 5 Leute, die spinnen und sagen, nein, das mache ich nicht, ich hätte gern Folgendes. Und dann erpressen die ihre eigene Partei damit, in dem Fall die Republikaner. Und in der letzten Legislaturperiode waren das ungefähr 5, 6, so, ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid, völlig durchgeknallte Persönlichkeiten, die irgendwie verhaltensauffällig bis zum geht nicht mehr sind, sehr, sehr unangenehm. Und die haben halt jetzt wirklich eine sehr schmerzhafte Komponente in den Kongress gebracht. Also das hat jetzt etwas Grausliches. Wohlgemerkt, der Kongress war immer ein Ort, wo es
Animositäten gab und Lieblingsfeinde und so. Aber die Qualität, die das jetzt hat, ist, also das ist, also es würde sich der Sache keine Fernsehserie annehmen, weil das zu grauslich und zu schrill ist. Das Absurde daran ist, dass es innerhalb der Parteien abgeht, also vor allem auf der Seite der Republikaner. Ich meine, die Demokraten haben auch so eine kleine interne Hickhax, aber das, was sich die Republikaner liefern, das geht wirklich zu weit. Also da gibt es zum Beispiel nur so als kleine Anekdote am Bei, Marjorie Taylor Greene aus dem Bundesstaat Georgia und Lauren Boebert aus Colorado. Und diese zwei Frauen können sich partout, also sowas von nicht ausstehen. Die beschimpfen sich, beflegeln sich, nennen sich wirklich die ärgsten Namen. Das ist wirklich grauslich. Also wenn die in Interviews gehen, ziehen sie über die andere her, nennen sie Little Bitch. Und das hat so, die Amerikaner vergleichen das gerne mit einem Highschool-Schulhof. Ich weiß nicht, was bei denen da abgeht in den Highschools, aber das ist wirklich heftig. Das sind erwachsene Frauen und jetzt auch nicht, die sind auch nicht 20, ja, die sind eher an die 50. Das Arge dabei ist, dass dieser Dislike of each other, dass das so weit geht, dass das ihr Wahlverhalten beeinflusst. Also es gibt die eine oder anderen Gesetzesentwurf, wo es Marjorie Taylor Greene nicht schafft, so abzustimmen wie Lauren Boebert. Und dann bei 220 Stimmen Mehrheit ist das halt natürlich schon ein Luxus, den man sich erst einmal leisten können muss. Gut, das Ganze muss ich dazu sagen, weil ich wieder da fair bleiben, ist keine Spezialität der Damen. Als in der letzten Legislaturperiode die Republikaner es 3 Wochen lang nicht geschafft haben, einen Speaker of the House zu wählen, kam es also auch fast zu Rangeleien am Floor of the House, weil Kevin McCarthy und Matt Gaetz und die jeweiligen Anhänger dazu sich halt wirklich faustig permanent zugeworfen haben. Es war unpackbar, also die New York Times und die Washington Post wussten ja schon gar nicht mehr, wie sie berichten können, ohne ausfällig zu werden. Also die Qualität von dem, was da im Haus abläuft in Phasen, ist ganz furchtbar und es hat Auswirkungen auf die gesetzgebenden Qualitäten. Denn diese Leute machen schon mal absichtlich etwas, was der eigenen Partei schadet. Und sie verkaufen das über Instagram und TikTok dann als, ja, ich stehe zu meinen Werten und bla bla bla. Also das ist wirklich schlimm. Das Schockierende an der ganzen Situation ist jetzt, dass diese lautesten Troublemaker of them all, also die schrillsten und grauslichsten und peinlichsten Leute in derart tiefroten Bezirken beheimatet sind, dass man die auch nicht abwählen kann. Und die wissen das auch. Und die bewegen sich und geben sich in einer präpotenten, peinlichen Art, weil sie wissen, dass ihnen nichts passieren kann. Sie verkaufen sich halt gleichzeitig online über die erzählen halt ihren Fans und Wählern, wie großartig sie nicht eingestanden haben und wie gemein nicht die anderen sind. Und von Space Lasern aus dem All, die Brände in Kalifornien verursacht haben voriges Jahr. Also das ist unglaublich. Ja, also was die an Blödsinn verzapfen und man wird sie nicht loswerden. Also das ist leider wirklich ein Problem. Das mag womöglich mitunter auch einer der Gründe sein, warum in der letzten Legislaturperiode so wenig Gesetze beschlossen wurden wie das letzte Mal in der großen Depression in den 30er Jahren. Weil der Kongress einfach im Moment nicht so rund funktioniert, wie es eigentlich könnte. Ich möchte das jetzt nicht nur diesen Schreihälsen in die Schuhe schieben. Es ist komplex. Ihr müsst nur wissen, dass diese Mehrheiten sehr knapp sind, dass wenn diese Special Elections sind für einzelne Sitze aus dem Repräsentantenhaus, die frei werden, dass das tatsächlich Auswirkungen haben kann, die groß sind. Ihr müsst wissen, dass nicht alle Repräsentanten parteikonform wählen. Und das wird jetzt vor allem in den nächsten Wochen tragend werden, weil sie ein Budget versuchen zu beschließen, indem sie ganz viele Steuererleichterungen für die Reichen und gleichzeitig Kürzungen bei der medizinischen Versorgung der Armen und im Food Stamps Programm planen. Und das werden vielleicht, also im Moment sammeln sie fieberhaft ihre eigenen Leute ins Boot, ja, weil es da halt reichlich Repräsentanten gibt, die sagen, na, wenn ich da mitstimme, kann ich mich gleich aufhängen, da werde ich nicht wiedergewählt. Also da ist jetzt momentan gerade, geht da ganz, ganz viel ab und es brauchen halt nur 2, 3 Leute nicht mitstimmen von 220 und dann geht dieses Gesetz nicht durch. Nur damit ihr mal wisst, wie knapp das ist und warum auch diese Midterm-Elections, also die Wahlen in der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten, so wichtig sind, weil dann werden nämlich wieder alle Sitze, alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus frisch besetzt und die 220, die sie jetzt bekommen haben, werden sie wahrscheinlich nächstes Mal nicht bekommen. Und dann haben die Republikaner keine Mehrheit mehr und können weder budgethoheitsmäßig noch gesetzemäßig irgendwie großartig was machen. Soweit zum Kongress, damit ihr mal ein bisschen einen Überblick habt. Einen großen Teil habe ich ausgelassen bisher und das ist Elon Musk und seine Rolle in dieser Regierung bisher. Er hat eine sehr große Rolle in den ersten Monaten gespielt und jetzt ist er plötzlich sehr still. Und das hat einen Grund, nämlich die Supreme Court-Richterwahl in Wisconsin. Es gab eine Special Election im Bundesstaat Wisconsin. Da ging es um einen Sitz im Supreme Court. Also jeder Bundesstaat hat ja seinen eigenen Kongress, seinen Governor und auch seinen Supreme Court. Und da ging es um Wisconsin. Das ist einer der Bundesstaaten oben an den Seen. Da ist eher kalt, also nur falls ihr das nicht ganz parat habt, wie auch ich habe nachgeschaut. Und dieser Supreme Court, also Wisconsin hat jetzt lange, lange Zeit immer republikanisch gewählt, ist ein total roter Bundesstaat. Das hat aber mehrere Gründe, es hat vor allem den Grund, dass Wisconsin einer der am ärgsten gerrymanderte Bundesstaat ist, das wo gibt. Also das ganz, ganz dramatisch zurechtgefutzelt und haben sich das die Republikaner und daraufhin hat dann über 10 Jahre, 12 Jahre lang kein Demokrat dort mehr gewinnen können. Die haben dann das irgendwie angeklagt und der Supreme Court 2023, also der Supreme Court von Wisconsin, hat 2023 dann diese Landkarte der Wahlbezirke sozusagen niedergeschmettert und gesagt, na, die müssen das neu machen. Das war deswegen, weil der Supreme Court zu dem Zeitpunkt eine 4-3 Mehrheit für die Demokraten hatte. So, da ist jetzt einer dieser Sitze, einer von den Demokratensitzen ist frei geworden. Es sind momentan eben 3-3, also es ist nicht voll funktionsfähig. Dann ging es halt darum, dass dieser eine Sitz, jetzt habe ich die Kandidaten nicht rausgesucht. Gut, machen wir es ohne Namen. Da gab es dann eine Wahl, also diese Richter werden gewählt von der Bevölkerung. Es gab eine weibliche demokratische Kandidatin und einen männlichen republikanischen Kandidaten. So, jetzt ist dazu zu sagen, dass in Wahlen in den Vereinigten Staaten Geld immer eine große Rolle spielt, dass aber selbst eine Supreme Court-Wahl in einem Bundesstaat wie Wisconsin nicht wirklich jetzt die großen Geldgeber anlockt und die Multimilliardäre und die stopfen da Geld rein, sondern das ist meistens, geben die Parteien, geben halt sozusagen ein bisschen was aus ihrer Kasse und dann spielt sich das so im ein paar Millionen Bereich ab und dann gibt es ein paar Werbungen im Fernsehen und ein paar Plakate, so ungefähr spielt sich, darf man sich das vorstellen. Das ist jetzt normalerweise sozusagen kein High-Stake-Election. In dem Fall war es aber schon ein Thema, weil eben für jede weitere Präsidentschaftswahl Wisconsin auf dem Spiel stand, denn wenn dieser Supreme Court diese gerrymanderte Landkarte tatsächlich neu beauftragen lässt, dann besteht die Gefahr, dass Wisconsin zum Swing State wird, beziehungsweise überhaupt mal demokratisch wählt und das können sich die Republikaner halt nicht wirklich leisten. Das ist eine sichere Bank gewesen die letzten 12 Jahre und das hätten sie auch gerne so behalten. Was dann passiert ist, ist, dass der Elon Musk den republikanischen Kandidaten mit über 20 Millionen Dollar, also das ist wirklich ein Zehnfache von dem, was normalerweise in solche Werbekampagnen gesteckt wird, hat der Elon Musk in den Kandidaten gesteckt. Das sind Werbungen überall gelaufen, die Leute waren völlig heiß gebrüht. Dieser Wahlkampf hat auf einmal landesweite Aufmerksamkeit erregt, eigentlich nur deswegen, weil der Elon Musk da reingesprungen ist. Und zwar nicht nur mit Geld. Er ist dann auch persönlich hingefahren und hat in den letzten Tagen davor so kleine Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Er hat sich versucht in so Rallies, wie es der Trump macht. Nur an dem Punkt muss man halt wirklich sagen, dass der Elon Musk wahrlich kein Charisma hat, was das angeht. Also diese, man kann das ja nachschauen, diese Bühnenauftritte sind unfassbar hilflos und widerlich zum Anschauen. Also er ist wirklich kein Redner und auch dieses alberne Gehüpfe andauernd. Ich weiß nicht, was mit dem Mann, also ich kann mir denken, was mit dem Mann los ist, aber es ist wirklich, man sollte ihm sagen, er sollte nicht auf die Bühne gehen, es kommt nicht. Auf jeden Fall war er dort und hat wieder mal, das hat er bei der Präsidentschaftswahl auch gemacht, 1 Million Dollar Schecks verteilt an Leute, die wählen gehen. Also er hat, ich glaube, es waren 2, aber er hat es halt sehr werbewirksam und im Fernsehen und was weiß ich überall zeigen lassen, wie er halt irgendwelchen Otto-Normalverbrauchern von der Straße im Zuge dieser Wahlveranstaltung so, weißt du, so einen 1,5 Meter langen Kartonscheck überreicht hat, auf dem halt steht 1 Million. Also der hat halt 2 Leuten jeweils 1 Million geschenkt dafür, dass sie wählen gehen. Also er hat natürlich sicher darauf hingewiesen, dass er gerne hätte, dass sie Trump wählen. Es gibt da sehr wohl Überlegungen, wie weit das jetzt eigentlich Wahlmanipulation ist. Aber okay, was ich sagen will, ist, Elon Musk war sehr laut, sehr präsent und es war plötzlich landesweit Aufmerksamkeit auf diese Supreme Court Richterwahl in Wisconsin. Und er hat da viel zu viel Geld rein, also sehr viel Geld reingesteckt und alle waren sehr gespannt, weil das halt tatsächlich eine wichtige Wahl war. Und was ist passiert? In diesem Bundesstaat, der an sich immer republikanisch wählt, es wurde die Frau gewählt, die Richterin, die demokratische Partei hat gewonnen und es ist wieder eine 4-3 Mehrheit im Supreme Court. Das war jetzt wirklich die Knackwatschen, die der Elon Musk nicht gebraucht hat aus seiner Sicht und die Bestätigung für die republikanische Partei, dass der Elon Musk in Phasen toxisch wirkt auf Wähler, wenn er sehr laut wird. Also die hätten halt gern, dass er ihnen das Geld sozusagen einfach schenkt und selber mehr oder weniger verschwindet. Das tut er aber nicht und deswegen ist es jetzt auch seither still um ihn. Es ist ja, also er ist nicht, das ist natürlich nicht ganz still, aber vergleichsweise zum davor ist es auf einmal sehr ruhig um Elon Musk. Und das ist der Grund, diese Wisconsin Supreme Court Wahl, wo er sich völlig vergriffen hat im Ton und in der, ja, der hat überhaupt nicht gespürt, was die Leute brauchen und hat das viel zu schrill aufgezogen. Also es ist einfach, ja, also das war einfach nicht gut, was er da gemacht hat und das ist ihm auf den Kopf gefallen. Nur, dass ihr wisst, was da so ein Seitenthema. Elon Musk hat Wisconsin verschissen in etwa, könnte man sagen. Das waren jetzt für heute meine 3 Themen, die einigermaßen abgeschlossen und als ein Puzzlestein erkennbar sind. Es gibt sehr viel mehr Themen, die im Alltag auf die Amerikaner niederprasseln und die sind teilweise auch sehr interessant, aber sie sind eben offen und in ihrer Offenheit am Ende des Tages, so meine ich, verstanden zu haben, sind sie belastend und wir haben so viel auf unserem täglichen Tablett, dass ich meine, dass die anderen Sachen derweil nicht relevant sind. Wenn ihr mir helfen wollt, dann schreibt mir doch einen Kommentar oder auch gerne ein E-Mail, inwiefern solche Berichte für euch hilfreich sind oder informativ. Dann kann ich in der Zukunft immer wieder mal ein fertiges Thema für euch aufbereiten. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Bye!